Doc2Go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen.
In der aktuellen Folge von Doc2Go steht erstmals eine andere Krankheit als Diabetes im Fokus des Podcasts, nämlich Brustkrebs. Eine Diagnose, die für alle Betroffenen ein einschneidendes Erlebnis darstellt. So auch für Professor Dr. Ulrike Detmers, Geschäftsführerin des Brotherstellers Mestemacher, die 2014 erkrankte und heute als geheilt gilt. Warum ihre Brustkrebserkrankung eine Zäsur ihres Lebens war und was sie in Bezug auf Ernährung und Bewegung seitdem verändert hat, darüber spricht Ulrike Detmers mit Professor Dr. Pia Wülfing, Gynäkologin und Gründerin von Pink gegen Brustkrebs, sowie Dr. Jens Kröger, Diabetologe aus Hamburg und Vorstandsvorsitzender von Diabetes.de, Deutsche Diabeteshilfe. Bei ihrem Spaziergang zu dritt diskutieren sie über gemeinsame Risikofaktoren und sonstige Schnittstellen zwischen Diabetes und verschiedenen Krebserkrankungen, erläutern, wie eine App beim Leben mit dem Krebs helfen kann und beleuchten die Rolle von gesunder Ernährung, ausreichend Bewegung und gezielter Entspannung. Tun Sie selbst etwas für Ihre Bewegung und gehen Sie spazieren, während Sie sich unsere aktuelle Podcast-Folge anhören. Viel Spaß dabei!
Ja, guten Morgen! Herzlich willkommen aus Hamburg!
Guten Morgen! Herzlich willkommen aus Gütersloh!
Guten Morgen! Hier ist Pia Wülfing und ich grüße aus Schleswig-Holstein.
Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute zu dritt laufen. Das ist eine Premiere. Im Doc2Go sind wir bisher immer zu zweit gelaufen. Ich freue mich total, dass wir heute zu dritt laufen, denn wir haben heute ein wichtiges Thema und deswegen freue ich, dass wir das einfach mal aus verschiedenen Perspektiven auch beleuchten können. Wir haben vor 2 Tagen gerade eine große Veranstaltung gehabt von Diabetes.de, Deutscher Diabeteshilfe. Dort hat der FC Diabetologie gegen den FC Bundestag gespielt. Wir haben übrigens 2-1 gewonnen, das nur nebenbei. Aber warum ich das erzähle, unser Trainer Christoph Daum hat vor einigen Monaten öffentlich gemacht seine Krebserkrankung. Und nun ist es ja bei Menschen mit Diabetes so, dass Krebserkrankungen häufiger sein können als bei Menschen ohne Diabetes. Bei Frauen wie auch bei Männern. Frau Wülfing, wie ist das bei Frauen?
Ja, bei Frauen ist der Zusammenhang auch bekannt. Das liegt natürlich daran, dass ja Diabetes, ich meine, Sie sind der Diabetes-Experte, aber dass es da ja immer um Stoffwechsel geht, auch um Lebensgewohnheiten, Ernährungsgewohnheiten, neben natürlich einer Neigung oder Anlage zu gewissen Erkrankungen. Und Übergewicht ist zum Beispiel ein ganz großer Risikofaktor auch für Brustkrebs. Das liegt an verschiedenen Dingen, weil im Fettgewebe zum Beispiel Hormone gebildet werden, die wiederum Brustkrebszellen zum Wachsen anregen. Und dann gibt es aber auch über die Insulinachse, also im Prinzip dadurch, dass wenn man Zucker zum Beispiel oder Kohlenhydrate aufnimmt, dass Insulin ausgeschüttet wird und da Wachstumsfaktoren quasi auch mit aktiviert werden, die wiederum auch einen direkten Effekt auf Krebszellen haben könnten. Das sind Zusammenhänge, die immer klarer werden.
Sie haben sich ja spezialisiert, insbesondere auf den Brustkrebs. Bei Frauen ist es, glaube ich, auch noch Darmkrebs und Bauchspeicheldrüsenkrebs, die eine höhere Rate haben bei Menschen mit Diabetes, richtig?
Absolut, ist genau richtig, obwohl das sicherlich nicht meine Kernexpertise ist, aber auch da macht das ja auch absolut Sinn. Gerade bei Darmkrebs sind es auch eben immer diese Lifestyle-Faktoren. Im Wesentlichen sind das ja Beobachtungen, die getroffen worden sind. Und die Mechanismen werden im Moment genauer untersucht. Aber eben erste Hinweise über diese Wachstumsfaktoren, über diese Insulinachse und über die Prozesse, die im Fettgewebe ablaufen, also Hormonbildung, entzündliche Prozesse, das scheint alles eben zur Tumorzellentstehung beizutragen und auch eben zum Tumorzellwachstum beizutragen.
Das ist ja speziell oder mehr vorhanden bei Menschen mit Typ-2-Diabetes, auch beim Brustkrebs. Aber es kann auch Menschen mit Typ 1 Diabetes treffen, richtig?
Ja, korrekt. Absolut. Wobei da eben ja das Übergewicht gar nicht unbedingt eine Rolle spielt, sondern dass er andere Ursachen hat. Und zumindest dieser Fettgewebsaspekt da dann keine Rolle spielt. Da muss es dann die Insulinachse eigentlich sein.
Bei Männern übrigens ist es Darmkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs und Leberkrebs. Und bei Menschen mit Typ 1 Diabetes sind es bösartige Erkrankungen des Lymphgewebes. Frau Detmers, ich möchte gerne mal mit Ihnen darüber sprechen, was war am 13.04.2014?
Ich bekam die Diagnose Brustkrebs, G3-Tumor, mit ganz kurzzeitiger Therapierung, das heißt also Chemotherapie, OP und dann nochmal Bestrahlung. Das war ein östrogenbedingter Krebs, dessen Wachstum extrem war. Das war für mich natürlich erstmal eine Zäsur meines Lebens.
Sie haben ja keinen Diabetes?
Nein.
Zäsur Ihres Lebens, was ist bei Ihnen passiert? Sie, Sie haben die Erkrankung jetzt seit ein paar Jahren und wie Sie mir gesagt haben, gelten Sie ja momentan als geheilt, richtig?
Korrekt. Die gesamte Behandlung hat gedauert vom 30. April 2014 bis zum 28. Februar 2015. Ich war dann jetzt vor ein paar Wochen zur Nachsorge und gelte ausdrücklich als geheilt vom Brustkrebs.
Ja, also das ist doch toll. Und ich glaube, wir müssen einmal besprechen, Frau Wülfing, es gibt ja Dinge, die man tun kann. Und es gibt eben auch Faktoren, die das Krebsrisiko deutlich erhöhen. Und da gibt es ja ganz viele Parallelen für Menschen mit Typ-2-Diabetes hinsichtlich von der Ernährung und Bewegung. Welche Faktoren erhöhen das Krebsrisiko, insbesondere auch beim Brustkrebs?
Ja, also wie eben schon ganz kurz angesprochen, ist es vor allem der Lebensstil, also Übergewicht, eine ungesunde Ernährung, Bewegungsmangel. Sind Sachen, die man gut selbst in der Hand hat. Alkohol ist ein großer Risikofaktor, den man selbst gut steuern kann. Rauchen ist sowieso ja ungesund und erhöht auch das Risiko für Brustkrebs. Das sind die Dinge, die man tatsächlich ja, selbst mit beeinflussen kann. Dann gibt es natürlich auch einige Faktoren, die man überhaupt gar nicht selbst in der Hand hat. Also der Hauptrisikofaktor ist das Alter. Je älter man wird, desto höher ist das Risiko zu erkranken. Da kann man ja logischerweise nichts dran machen. Und auch an der erblichen Komponente, die allerdings nur bei 5% der Frauen eine Rolle spielt, dass man wirklich einen Brustkrebsgen geerbt hat, da kann man natürlich auch außer vorsorglichen Maßnahmen nicht viel machen. Und dann ist einer der Hauptrisikofaktoren im Prinzip die Zeit, in der man unter Hormoneinfluss steht, also in der man fruchtbar ist, also die Zeit zwischen der ersten Regelblutung des Lebens und der letzten Regelblutung des Lebens. Das ist ja auch sehr unterschiedlich und das macht beispielsweise auch einen Unterschied. Und dann der Zeitpunkt der Schwangerschaften und die Stillzeiten. Das sind vielleicht theoretisch nochmal Dinge, die man, naja, im echten Leben ja auch selten, aber theoretisch auch noch selber in der Hand hätte. Aber was unsere Schnittmenge angeht, ist es Lifestyle.
So, und in der Hinsicht des Lifestyles, das fand ich sehr, sehr eindrücklich, wie Sie das auch immer wieder in Ihren Podcasts oder in anderen Formaten immer wieder betont haben und die Menschen dabei auch abgeholt haben, ihnen so ein paar Ratschläge zu geben. Geben Sie uns noch mal ein paar Ratschläge, was Sie hinsichtlich der Ernährung und Bewegung konkret empfehlen.
Ja, das ist gar nicht so viel Hexenwerk. Es ist am Ende irgendwie wie immer anfangen und versuchen, in kleinen Schritten das in die richtige Richtung zu drehen. Sollte man weit weg sein vom Ideal. Also was Ernährung angeht, ist es eigentlich das Ziel, eine mediterrane Kost. Sehr gemüse- und obstlastig mit hochwertigen Ölen, also Olivenölen, nicht tierischen Fetten und vielen Nüssen eigentlich ja, zu erreichen. Das muss also weder eine besondere Diät sein, sondern tatsächlich einfach eine Ernährung in diesem Sinne. Und bezüglich der Bewegung, da sagt immer unser Bewegungsexperte, der Sportwissenschaftler Professor Baumann aus der Uniklinik Köln, der sich seit 20 Jahren mit diesem Thema Sport und Krebs intensiv beschäftigt, der betont immer, dass es um Alltagsbewegung geht. Also es ist nicht so, dass man zum Leistungssportler werden sollte oder müsste, sondern wirklich einfach darauf achten sollte, dass man im Alltag sich ausreichend bewegt, tagtäglich. Es sind immer diese 7000 Schritte im Moment das magische Ziel, den man pro Tag machen sollte. Und da versuchen wir wirklich auch eben die Schwelle, die Hemmschwelle, irgendwas anzufangen, so niedrig wie möglich zu hängen, damit einfach der Respekt vor dem Wiederanfangen einer Sportart etc. gar nicht erst so groß wird. Also sprich, man muss gar keine, nicht Mitglied in irgendeinem Sportverein werden, das wäre natürlich toll, aber es reicht im Zweifelsfall auch einfach darauf zu achten, dass man eine Bushaltestelle eher aussteigt, dass man einfach zum Bäcker zu Fuß läuft, dass man das Auto stehen lässt, im Zweifelsfall auch das Fahrrad für kurze Wege mal stehen lässt und lieber ein paar Schritte mehr macht. Und wenn man das einfach implementiert, dann ist man schon mal ziemlich weit. Und dann kann man natürlich als Kür auch überlegen, ob einem irgendeine Sportart Spaß macht. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, denn sonst halten diese Vorsätze, wie so viele Neujahrsvorsätze auch, nicht lange. Und wenn man aber irgendwas macht, wo man wirklich Freude dran hat, vielleicht sogar mit Partner oder Freundinnen zusammen, ob es das Tanzen ist oder Schwimmen oder also egal was, das ist alles großartig.
Oh, Frau Wülfing, Sie sprechen mir so aus der Seele und Sie haben was ganz Wichtiges gesagt. Es sind die kleinen Schritte quasi, die man erhöhen muss. Und Sie haben auch noch was anderes Wichtiges gesagt. Sie haben nämlich gesagt, 7000 Schritte. Häufig wird immer 10.000 kolportiert. Eigentlich sind die 7000 auch schon ausreichend. Und der zweite Aspekt ist, wenn ich jetzt bei 2000 bin und ich erreiche es mit Alltagsbewegung, zumindest auf 4 oder 5 zu gehen, dann ist das auch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Das heißt, die Therapie für Menschen mit Typ 2 Diabetes, insbesondere aber natürlich auch bei Menschen mit Typ 1 Diabetes, Ernährung und Bewegung als Grundlage ist beim Krebs, in diesem Fall bei Brustkrebs, aber auch vielen anderen Krebsarten, absolut hilfreich.
Absolut, und das gilt sowohl für Patienten, die bereits erkrankt sind an Krebsarten, als auch für die Vorbeugung von Krebs. Also diese ganzen Effekte haben ja auch was Schützendes und senken das eigene Risiko zu erkranken. Das ist keine Garantie. Es gibt ja immer verschiedene Faktoren, die zu irgendeiner Entstehung von Krebs führen. Aber das, was man selbst in der Hand hat, das kann man damit sehr positiv beeinflussen.
Frau Detmers, wie war das bei Ihnen? Wussten Sie das vorher und was haben Sie verändert?
Also ich wusste es vorher nicht, weil ich meine Mutter hatte keinen Brustkrebs und für mich war das also schon ein echter Schocker. Danach habe ich schon auch über den Lebensstil nachgedacht. Für mich war in der Rush-Hour meines Lebens eine Extrembelastung da. Beruf und Familie unter einen Hut bringen, hat aber alles gut geklappt. Aber ich habe wenig Rücksicht auf mich selber genommen. Und nach der Heilung vom Brustkrebs bin ich dann wirklich konsequent jeden Tag eine Stunde bis anderthalb Stunden mit meinem Mann gelaufen. Das ist eine Gewohnheit, die wir auch heute noch machen, sowohl mein Mann als auch ich. Wir gehen jeden Abend gemeinsam, wenn wir zusammenkommen im Haus, erstmal anderthalb Stunden durch den Park, den Kurpark, durch den Wald im Sommer, wenn es noch hell ist. Darüber hinaus habe ich auch in der Tat den Fleischkonsum reduziert und ich esse natürlich auch sehr viele Ballaststoffe, sowohl aus dem Gemüse, aber auch eben aus dem Roggenvollkornbrot und fühle mich außerordentlich wohl dabei. Hinzu kommt natürlich auch noch, dass man das Gewichtsmanagement damit ganz gut steuern kann durch Bewegung und durch eben diese bewusste Ernährung mit einem hohen Ballaststoffreichtum und wenig Fleischkonsum, weniger Fleischkonsum. Ich bin, wenn man so will, auf den Punkt gebracht, Flexitarierin und mein Mann auch.
Toll, dann Toll. Haben wir alles ja genau richtig gemacht, Frau Detmers.
Ja, vielen Dank.
Und Frau Detmers, Sie sind ja geschäftsführende Gesellschafterin der Mestemacher GmbH und ich hatte ja vor kurzem die große Freude, mal Ihr Werk zu betrachten. Und vor allen Dingen hatte ich die unheimlich große Freude, mal Ihre Brotsorten durchzuprobieren. Und ich muss sagen, ich war schwer beeindruckt. Können Sie ein bisschen was dazu sagen?
Ja, wir sind ja seit über 150 Jahren Hersteller von Roggen, Vollkornbroten und westfälischem Pumpernickel. Unsere Brote werden mit frisch vermahlenem Hauptrohstoff Roggen gebacken. Dazu kommen dann noch Veredelungszutaten. Wir sind, wie gesagt, einer der noch übrig gebliebenen Hersteller des reinen Roggenvollkornbrotes.
Frau Detmers, was mich total beeindruckt hat an Ihren Brotsorten, dass sie total lecker sind. Und ich kann jedem nur empfehlen, das einfach mal auszuprobieren, weil sie einmal super gut schmecken und man dann noch eine gute Chance hat, dauerhaft dabei zu machen. Und viele, viele der Produkte erfüllen ja auch den Nutri-Score A, richtig?
Das ist korrekt so. Wir haben sehr günstige Nährwertbilanzen bei unseren Roggenvollkornbroten. Und ein, glaube ich, wirklich hervorzuhebender Vorteil ist, dass wir nach dem Verpacken pasteurisieren, und zwar auf natürliche Art und Weise in Pasteurisationskammern durch eine sanfte Erhitzung keimfreie Produkte erzeugen, die wir dann weltweit auch exportieren. Wir in Deutschland verkaufen wir diese, in Europa, aber eben auch weltweit. Denn das MHD, das Mindesthaltbarkeitsdatum, ist ungeöffnet bis zu 6 Monate eben vorhanden. Nach dem Öffnen sollte man das Produkt, das geschnittene Roggenvollkornbrot, natürlich innerhalb von, ich sage jetzt mal, 5 Tagen verzehren. Wenn es im Kühlschrank liegt und dann noch frisch getoastet, knusprig getoastet gegessen wird, kann man es auch noch länger, ohne dass es schimmelt, genießen. Und das ist auch unser Beitrag zur Senkung von Nahrungsmittelabfällen.
Toll. Also, und Sie beschäftigen sich ja mit diesem Thema schon seit vielen, vielen Jahren. Und was ich so gelesen habe, das war ja auch immer eine Vision von Ihnen, dort wirklich etwas auch zu erzeugen, was wirklich auch nachhaltig ist und auch wirklich den Menschen hilft. Das machen Sie nicht erst in den letzten Jahren, sondern lange Zeit. Frau Wülfing, ich muss noch mal das Thema ansprechen, Alkohol. Sie haben gesagt, Alkohol ist ein Risikofaktor. Nun ist das ja immer für Menschen, die dann Krebs haben, eine große Frage, darf ich jetzt gar keinen Alkohol mehr? Welche Empfehlung haben Sie?
Ja, also unser Ernährungsexperte, der Professor Smollich, der ist da, glaube ich, noch viel strenger als ich. Der sagt im Prinzip, wenn es geht, sollte man gar keinen Alkohol mehr trinken. Ich finde, das ist, so wie wir gesellschaftlich sozialisiert sind, dann ja doch auch hart. Und man weiß aber für Frauen, dass im Prinzip ja ein Glas Wein pro Tag, wenn man das trinkt, oder ein Bier, also im Prinzip eine Unit, davon sprechen wir immer. Es könnte auch ein Schnaps sein, aber das ist noch gefährlicher für die Speiseröhre. Dann hat man im Prinzip eine Wochendosis, die ab der das Risiko zu erkranken oder auch einen Rückfall zu bekommen deutlich steigt. Alles darunter ist wohl auch ein gewisses Restrisiko, und zwar die Dosis macht das Gift in dem Fall auch wieder, aber ist vertretbar. Und ja, wir verbleiben immer in unseren Ernährungswebinaren und in unserer Pink Coach App von der Aussage so, dass man sagt, dass man versucht, auf jeden Fall unter dieser Grenze zu bleiben, unter diesen 7 Units pro Tag. Und ein Glas Wein meint halt leider auch, oder leider, also für Genießer zumindest leider, nicht ein ganz vollgegossenes großes Weinglas, sondern nur 0,1. Also es ist wirklich wenig, was man trinken darf, wenn man sich an diese WHO-Empfehlungen hält.
Aber Sie haben es so schön beschrieben, es muss irgendwie mit dem Leben auch zusammenpassen.
Total. Ja, ja, ich finde, es ist ja auch weltfremd. Wir sind einfach ja so groß geworden, dass man bei Einladungen oder bei Empfängen oder wie auch immer und zu Anlässen und zum genussvollen Essen ja doch durchaus auch mal irgendwie ein Glas Wein trinkt. Und ich finde, das muss man dann auch im Zweifelsfall ohne schlechtes Gewissen machen. Und meinen Patientinnen habe ich das entspannter geraten, als dass sie Ernährungswissenschaftler machen und einfach gesagt, also klar, unter Chemotherapie möglichst gar nicht, da hat die Leber genug zu tun, aber wenn man ansonsten erkrankt war, so weit wie möglich reduzieren.
Frau Detmers hat das vorhin so eindrucksvoll geschildert, was das für eine Schocksituation war, als die Krebsdiagnose kam. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist dann einfach, dass man dann Unterstützung, Beratung und Begleitung hat. Und Sie, Frau Wülfing, haben eine DIGA entwickelt, eine digitale Gesundheitsanwendung, die wir ja seit einiger Zeit jetzt in Deutschland zur Verfügung haben. Das heißt, eine App auf Rezept. Und Sie haben die entwickelt für Brustkrebs zur Begleitung von Frauen mit Brustkrebs. Mögen Sie ein bisschen was über Pink erzählen?
Ja, klar, sehr gerne. Also ist ja mein Herzprojekt, wie Sie wissen, Herr Krüger. Pink ist ja nicht nur diese DIGA, die App, sondern eigentlich erstmal eine Plattform, also eine Website, die betroffene Patientinnen und Angehörige direkt aufsuchen können. Und ich weiß nicht, wie das bei Ihnen war, Frau Detmers, 2014 gab es eindeutig sowas noch gar nicht. Und ich habe immer in der Sprechstunde im Erstgespräch, ich habe die Onkologie geleitet in einem sehr großen Brustzentrum, Fragenkataloge vom Patienten auf den Tisch gelegt bekommen oder vorgelesen bekommen, die sie sich ergoogelt hatten. Und habe immer gedacht, um Himmels Willen, also die armen Patienten, man hat ja überhaupt gar keine Chance, diese Desinformation zu vermeiden, wenn man selbst auf die Suche geht und seine Situation im Netz ja eigentlich gar nicht einordnen kann und die Informationen gar nicht individuell gewichten kann und auch im Zweifelsfall noch nicht einmal weiß, ob das seriöse Informationen sind. Es sei denn, man ist jetzt wirklich auf der Seite von Fachgesellschaften. Und bei den Fachgesellschaften würde ich immer sagen, da ist es so, also ohne denen zu nahe treten zu wollen, unansprechend dargestellt und manchmal auch so fachlich noch schwierig dargestellt, dass die Patienten eben begrenzten Mehrwert haben. Und die haben immer mir dann in der Sprechstunde gesagt, Frau Wülfing, Sie können so gut erklären, können Sie nicht mal eine Website machen, auf der alle Informationen sind, ohne dass die Pharmaindustrie dahinter steckt, ohne dass da irgendwelche Interessen hinterstecken. Und dann habe ich mal gedacht, das ist eigentlich eine super Idee, mache ich im nächsten Leben, wenn ich mal Zeit habe. Und dann kam Corona und ich bin durch eine Gefäßerkrankung formal eine Corona-Risikopatientin, bin von einem Tag auf den anderen im März 2020 in einen unbezahlten Urlaub geschickt worden und hatte auf einmal Zeit. Abgesehen vom Homeschooling mit meinen Kindern, was mir nach 2 Wochen die Nerven sehr strapaziert hat. Und dann dachte ich, ich kann ja Brustkrebs und ich kann nur digital. Also habe ich mich genau da dran gemacht und habe erstmal einen Podcast aufgenommen mit einer ehemaligen Patientin, den eingestellt, ein riesen Feedback bekommen von Patientinnen, von Kollegen und dachte, okay, also diese Form der Darstellung funktioniert. Die Patienten wollen das, die finden das gut. Und dann ist so erstmal die Website entstanden, pink-brustkrebs.de, wo sich wirklich jeder informieren kann. Und zwar nicht nur zu den medizinischen Themen, sondern auch zu den psychologischen Aspekten, zu sozialmedizinischen Aspekten. Sowas wie, woher kriege ich ein Perückenrezept? Wer zahlt einen Taxischein? Wer gibt mir den? Was muss ich sonst beachten? Was ist mit BHs, mit Spezial-BHs, mit Epithesen? Also alles drumherum auch. Was ist mit Kinderbetreuung, Haushaltshilfe etc.? Es sind ja so viele Fragen und gar nicht nur die streng medizinische Aufklärung, die einen in so einer Situation umtreiben. Das bietet die Website. Dann haben wir in diesem ganzen Kosmos noch Frag doch mal Pink-Webinare etabliert, immer einmal im Monat, mittwochs abends. Das ist alles umsonst und wirklich komplett unabhängig. Wir machen einen Pink-Kongress einmal im Jahr, im November, einfach damit Patienten sich wirklich vernünftig informieren können und sofort an die richtigen Informationen auch gelangen und sich abgeholt fühlen. Und das haben wir nicht nur als Texte, sondern auch als Videos und eben, wie gesagt, den Podcast, sodass das irgendwie auch in einer belasteten Situation, auch wenn man sich gar nicht richtig konzentrieren kann, auf Text zum Beispiel, auch möglich ist. Und darüber hinaus ist dann diese App entstanden, Pink Coach, die wir vor ziemlich genau einem Jahr beim BfArM, also bei der Behörde, beim Gesundheitsministerium, wo die Medikamentenzulassungen auch erfolgen, nach einem langen Prozess, einer klinischen Studie etc., eine Zulassung bekommen haben, dass diese App auf Rezept verordnet werden kann, wie ein Medikament, also kostenfrei auch genutzt werden kann von jeder Patientin, die so ein Rezept von ihrem Arzt bekommt. Und diese App begleitet Tag für Tag mit ganz konkreten Zielen. Und diese Ziele sind wieder eigentlich unsere Schnittmenge, Herr Krüger. Das ist dann wieder aus den Bereichen Bewegung, Ernährung und in diesem Fall dann noch mentale Gesundheit, also Achtsamkeit und Meditation. Denn das ist auch ein Aspekt, den die Generation, die jetzt erkrankt, nicht mit der Muttermilch aufgesogen hat. Also ich gehöre ja auch zu dieser Generation und also sowas wie Achtsamkeit, MBSR, Meditation war definitiv nichts, was ja zu Routinen gezählt hat in den letzten 10, 20 Jahren, während die jüngeren Generationen da schon viel geschulter damit umgehen. Und das versuchen wir eben zu vermitteln mit Tageszielen, damit die Patienten sich nicht selber irgendwas ausdenken müssen und wieder quasi alleingelassen sind, was hilfreich ist, in welchem Maß Bewegung und welche Übungen und wie viele Schritte und so weiter wirklich sinnvoll sind und was sie essen sollen. Da sind also Rezepte mit Einkaufslisten hinterlegt, also wirklich hunderte von Artikeln und Videos rund um dieses Thema, auch Ernährung, was man beachten sollte zu den ganzen eigentlich unsinnigen Krebsdiäten, zu den ganzen vermeintlichen Superfoods, damit dieses Geschäft mit der Angst, was im Netz floriert, einfach aufhört.
Ja, und was mich total beeindruckt hat, und Frau Detmers, vielleicht können Sie noch mal was dazu sagen, aus Ihrer Sicht, damals gab es das nicht, dass es einfach unheimlich gut gemacht ist, dass ich wirklich praktische Ratschläge auch hinsichtlich von Ernährung und Bewegung bekomme, so wie Sie es gerade angesprochen. Das haben die Grundlage einer wirklichen Therapie, insbesondere bei Menschen mit Typ-2-Diabetes. Hätten Sie gerne Pink gehabt, Frau Detmers?
Ich hätte gerne Pink gehabt, zumal es auch sehr viele, wie ich fand, unseriöse Ratschläge gab von irgendwelchen Freundinnen, Freunden, mehr die Frauen, was ich alles nun zu machen hätte. Ich habe mich voll und ganz auf die medizinische, die Therapierung verlassen, und es hätte hervorragend dazu gepasst, eben der Pink Coach, weil der das bündelt, das gesamte Know-how, sozusagen diese Ganzheitlichkeit in einen Coach reinbringt. Insofern finde ich das exzellent und ganz hervorragend, und mein herzlicher Dank schon mal dafür.
Frau Wülfing, Sie haben ein neues Produkt schon, Sie entwickeln etwas Neues. Sie haben eben gerade schon gesagt, und Frau Detmers hat das auch gesagt, die Psyche spielt eine Riesenrolle. Und Sie entwickeln, ich weiß gar nicht, in welche Richtung das gehen wird, es ist auch eine Diga, Sie entwickeln Pink Leben. Was ist das?
Ja, das ist sogar schon fertig, Herr Kröger. Aber wir haben das gar nicht so sehr in den Fokus gestellt, weil mein Konzept ja ist, dass ich versuche, allen Patientinnen das kostenfrei zur Verfügung zu stellen, was wir entwickelt haben. Und die Entwicklungskosten sind aber immens hoch, sodass irgendeine Gegenfinanzierung, wenn man sich eben nicht finanzieren lassen will von der Pharmaindustrie beispielsweise, was wir nicht wollen, dass man eben eigentlich nur diesen Diga-Weg wählen kann. Und also im Prinzip dann wirklich, dass die Krankenkassen die Kosten am Ende nach einer Qualitätsprüfung, die ein riesen Aufwand ist, dann eben übernehmen. Das heißt, wir streben auch da den Diga-Weg an, und der Kurs ist fertig. Der geht genau jetzt in die klinische Prüfung, also in die Studie, wo 200 Patienten den Kurs nacheinander erhalten werden. Also die eine Gruppe sofort, die andere Gruppe erst nach 8 Wochen. Und dann können wir die gegeneinander vergleichen und können hoffentlich dann zeigen, dass die Patienten, die Pink Leben genutzt haben, das ist im Prinzip ein interaktiver Kurs, der nicht am Handy gemacht wird, sondern ganz bewusst am Computer oder am Tablet gemacht werden soll, damit man sich die Zeit nimmt, die Muße nimmt und auch wirklich wie in so einer Therapiesitzung zur Ruhe kommt und reflektiert und auch wirklich arbeitet. Und dass man möglichst nach der Absolvierung dieses Kurses eine geringere psychische Belastung hat und besser mit der Diagnose klarkommt. Also es ist im Prinzip Verhaltenstherapie. Das ist die sogenannte Acceptance- and Commitment-Therapie, die Psycho-Onkologen in der Regel nutzen. Und Psycho-Onkologie ist einmal so ein riesen Blumenstrauß. Neben Verhaltenstherapie sind das auch Entspannungsübungen, Traumreisen, Kommunikationstools. Wie spreche ich mit meinen Kindern? Wie spreche ich mit Partnern, mit Freunden, mit Eltern etc.? Also das ist auch genauso in diesem Kurs abgebildet. Und ich hoffe, dass wir damit die Zeit schon, wir sind ja immer schnell, aber es dauert dann trotzdem lange, dass wir in einigen Monaten oder vielleicht spätestens im nächsten Jahr dann auch allen Patienten das kostenfrei zur Verfügung stellen können.
Toll, ich drücke Ihnen ganz doll die Daumen. Mit den Digas ist das nicht so einfach in der heutigen Zeit. Wir haben ja auch im Bereich der Adipositas, wir haben im Bereich Diabetes ja auch Digas. Eine Diga ist momentan die Firma pleite gegangen. Das hat mich so ein bisschen geschockt in dem ganzen Prozess Xanadio. Und von daher, das ist kein leichter Prozess, auch eine Diga dann dauerhaft auch auf den Markt zu halten. Ich finde es aber eine wunderbare Unterstützung. Zum Schluss würde ich gerne noch ein Thema ansprechen. Es gibt ja Medikamente in der Therapie des Typ-2-Diabetes wie Metformin. Und es wird immer wieder darüber gesprochen, dass es Medikamente wie auch Metformin gibt, die bei einer Tumorerkrankung unterstützend wirken können. Wie sehen Sie das, Frau Wülf?
Ja, also ich bin da sicher nicht jetzt wissenschaftlich die Expertin genau in diesem Gebiet, aber die Studien kenne ich natürlich grob auch. Das ist natürlich wieder diese Stoffwechselverknüpfung und dieser Insulinstoffwechsel, wo genau die Diabetes-Medikamente, wir reden ja über eine Tablettentherapie in dem Fall, ansetzen und diesen Kreislauf dadurch brechen und dadurch tatsächlich die Tumorzellen weniger Futter bekommen, weniger angeregt werden. Man muss sagen, im Moment scheitert es, glaube ich, erstens an der Datenlage, die eine Zulassung für Krebs oder für die Prävention von Krebs noch gar nicht hergibt, von der Studienqualität und von der Masse der Daten und dann natürlich auch ein bisschen an den Nebenwirkungen der Präparate. Mhm. Wobei ich mir habe sagen lassen, da gibt es neuere in der Entwicklung, die deutlich weniger Nebenwirkungen haben und wo das dann vielleicht auch realistischer wird, dass man sowas dauerhaft einnimmt.
Mhm. Auch da muss man ja sagen, wenn man anschaut, Krebstherapie heutzutage, da hat sich ja enorm viel getan, auch gerade bei der Brustkrebstherapie, auch bei anderen Krebsformen, wo wir heute Antikörper zur Verfügung haben. Also da ist in der Wissenschaft in den letzten Monaten, Jahren enorm viel passiert und auch ganz viel Hoffnung, oder?
Absolut. Also was jetzt die direkten Krebstherapien angeht, da muss man sagen, ich mache das ja seit knapp 25 Jahren. Und als ich angefangen habe, gab es genau ein Antihormonmedikament, Tamoxifen. Und es gab genau 3 Chemotherapien. Und zwar Epirubicin, Cyclophosphamid und das CMF-Schema, also Methotrexat quasi noch dazu. Und daraus wurde alles zusammengesetzt. Und wenn Patienten das eine oder andere schon gehabt hatten, dann fiel es im Prinzip ja für die Weiterbehandlung, wenn es nicht funktioniert hat oder der Krebs wiedergekommen ist, weg. Und da hat sich wahnsinnig viel getan. Also wir reden im Bereich der Chemotherapie natürlich über vor allem die Taxane, die dazugekommen sind. Wir reden aber vor allem über die zielgerichteten Therapien, die Sie eben auch schon angesprochen haben, und über die Immuntherapien, wo eigentlich der größte Fortschritt erzielt werden konnte, weil man einfach viel weniger Nebenwirkungen durch die meisten dieser Medikamente hat und viel zielgerichteter die Krebszelle erwischt und weniger die gesunden Körperzellen schädigt. Und da muss man sagen, kommt im Moment jedes Jahr so viel an Neuzulassungen, dass selbst die Tumorarten, die bis vor kurzem als relativ schlecht behandelbar galten, inzwischen gut behandelt werden können. Also bestes Beispiel war in meiner quasi Ausbildungszeit noch, dass das HER, also dann quasi eine Antenne an der Krebszelloberfläche, die bei etwa 15% der Tumoren vorhanden ist, entdeckt wurde. Und dann ist das Medikament damals Herceptin, Trastuzumab, entwickelt worden. Und die Patienten, die eigentlich als super schlecht therapierbar und quasi nicht heilbar galten, auch in der frühen Situation, wo man immer wusste, um Himmels Willen, dann wussten wir jetzt, das ist HER2 positiv, aber hatten keine Therapie dafür, außer der klassischen Chemo. Da hat sich das so gedreht, dass das fast die am besten behandelten Tumoren inzwischen sind. Und genauso ist es jetzt gerade mit dem Triple-Negativen, wo man keine Hormonempfindlichkeit und nicht dieses HER2 hat. Da standen wir bis vor 3 Jahren ziemlich auf dem Schlauch und hatten dieselbe Situation, dass man eigentlich nicht wirklich was Gezieltes und nichts Gutes dagegen in der Hand hatte. Und auch das hat sich komplett gewandelt durch die PD-1 bzw. PD-L1 Hämmer, die einfach entwickelt worden sind über die letzten eigentlich ja schon 10 Jahre und jetzt eben zugelassen worden sind.
Das heißt, wir haben doch jetzt zum Schluss auch für Dr.Go positive Botschaft. Ich glaube, die erste wichtige Botschaft ist, dass die Menschen einfach auch mit Diabetes zur Vorsorge gehen sollen, weil eben bei bestimmten Tumoren einfach eine höhere Manifestation bei Menschen mit Diabetes ist, als wenn sie keinen Diabetes haben. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft. Aber die zweite wichtige Botschaft ist eben auch, was wir mit Ernährung und Bewegung erreichen können. Jeder Mensch, sowohl in der Therapie als auch in der Krebsprävention. Und die dritte, glaube ich, gute Botschaft ist, dass einfach auch die Therapien deutliche Fortschritte machen. Und die vierte, will ich auch noch hinzufügen, dass wir einfach gute Unterstützungsmöglichkeiten die DIGAs haben. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen, Frau Detmers und Frau Wöfing?
Ich fand es sehr komplex und hervorragend. Auf den Punkt gebracht.
Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen beiden. Das war, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Ein Thema, was auch nicht so leicht zu besprechen ist, glaube ich. Aber wir wollen den Menschen einfach auch Mut machen. Ich bedanke mich sehr, dass wir 3 heute Morgen laufen konnten und ich freue mich, wenn wir uns einmal wieder auch persönlich sehen werden. Also, tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Vielen lieben Dank.
Auch für diese Episode von Doc2Go bedanken wir uns für die freundliche Unterstützung bei Böhringer Ingelheim und der IKK Classic. Alle Episoden von Doc2Go finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf www.diabetes.de.org/podcast. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen, Themenvorschläge, gerne per E-Mail schicken an info@diabetes.de.org. In 2 Wochen geht bei Doc2Go dann wieder Dr. Jens Kröger spazieren, diesmal mit der YouTuberin Kim Stoppert. Mit Jens Kröger spricht Kim Stoppert unter anderem über ihren erfolgreichen Diabetes-Podcast Typfrage, den sie nach ihrer Diagnose Typ-2-Diabetes gestartet hat, gemeinsam mit ihrer Freundin Freddy Schürheck, die im gleichen Jahr die Diagnose Typ-1-Diabetes erhalten hat. Bis dahin und auf Wiedergehen.
Doc2Go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen.